meine Windows-Erjob seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erjob, drum wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste.
Wir haben optimale Studiobedingungen. Wir haben, nachdem ich mich gewundert hatte, als ich hier ins Junge Schlosstheater gefahren bin, dass ich mit vergleichsweise kleinem Gepäck gereist bin, als ich hier war und loslegen wollte, habe ich dann festgestellt, dass das daran lag, dass ich die beiden Mikros für die Gäste vergessen hatte. Zum Glück habe ich es aber nicht so weit, sodass wir dann mit 15-minütiger Verspätung jetzt doch anfangen können, aufzuzeichnen, ist, glaube ich, eine Dimension, die kann bei euren Shows auch mal passieren, oder? 15 absolut, Minuten?
Absolut. Früher, wir haben ja angefangen im Landratsgarten.
Ja.
Da war Beginn immer um 19.30 Uhr und dort wurde ja serviert. Also die Leute haben ja alle noch was getrunken. Es gab so kleine Tischchen direkt neben den Stühlen und dann haben die Leute was getrunken. Und manche kommen natürlich erst um 7:58.
Klar.
Und dann war es bei uns ganz klar, 10 Minuten dauert es immer länger, bis wir anfangen. Das war immer...
Ja, gut. Also von daher sind wir hier noch einigermaßen im Rahmen. Wer sich jetzt fragt, wer sabbelt denn da schon rein?
Ja.
Ich sag vielleicht mal kurz, wer wir sind. Also mein Name ist Rainer Klaassen. Ich bin der Host des Podcasts Jeder ein Ferscht, in dem interessante Neuwieder und Neuwiederinnen vors Mikrofon kommen, die hier irgendetwas tun, was nicht alle tun. Und da habe ich zwei Exemplare. Hinter dem einen bin ich schon ganz lange her. Der Gerd Finkemeier, irgendwie hat er nie Zeit gehabt oder wenn er welche hatte, hatte ich keine. Und dann hat er gesagt, nee, jetzt warten wir auch noch, weil demnächst gibt's News bei der Kleinkunstbühne und die News sitzt jetzt hier in Form von Marcel Gruner mit dabei. Hallo Marcel.
Hallo.
Marcel oder Marcel oder egal?
Egal.
In Hamburg gab's einen Radiomoderator, der nannte sich Marcel. Ich weiß nicht, ob man das anders geschrieben hat, aber gut, ich mal gucken, worauf ich mich mit mir einigen kann.
Genau.
Und du, ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut, ich habe ins Impressum der Kleinkunstbühne Neuwied geschaut, da steht erster Vorsitzender Gerd Finkemeier. Ist noch so oder ist dem...
Ja, noch ist es so, noch ein paar Tage ist es so. Wir haben am 20. September haben wir Mitgliederversammlung und ich habe ja schon im letzten Jahr angekündigt, dass ich gerne aufhören möchte in meinem hohen Alter und vor allen Dingen möchte ich aufhören, weil ich jetzt sicher bin, dass es weitergeht und dass es gut weitergeht, denn vorher hatten wir keinen einzigen gefunden, der die Arbeit übernehmen wollte. Es wollten viele immer mitreden, wollten natürlich auch ein bisschen mitmachen. Aber sobald es an die konkrete Arbeit ging, dann haben doch die meist etwas jüngeren Leute wieder nach kurzer Zeit zurückgezogen. Und jetzt gibt's tatsächlich einen, der die Arbeit übernehmen will.
Ja. Der einfach immer Ja sagt und das Wort Nein nicht kennt, genau.
Ja, und der sonst nichts zu tun hat, ne?
Ja, genau.
Aber das ist, das höre ich da schon raus. Also das ist nicht so das Spielchen Putin-Medvedev. So, du warst jetzt so lange dabei, da muss mal wenigstens pro forma jemand nach vorne. Also Marcel, du gehst da jetzt wirklich in die Vollen. Ich meine, zurück könnt ihr auch nicht mehr, weil bei der Jubiläumspräsentation wurdest du ja doch auch schon eingeführt.
Im Prinzip schon. Ja, da hat Gerd Fakten geschaffen.
Ja, und das heißt, ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei vielen Vereinen, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch irgendwas passiert und dass da plötzlich jemand aufsteht und sagt, niemals dieser Kretin.
Wer weiß, kann natürlich passieren, aber ich glaube, es reißen sich wenig Leute tatsächlich um das Amt und das ist halt auch das Schöne. Dadurch, dass irgendwie klar war, dass Gerd jetzt aufhören möchte, konnte er mich ein Jahr lang einarbeiten. Also ich habe in die Arbeit auch schon mal reingeschnuppert, weiß, was da auf mich zukommt.
Er hat praktisch das muss man sagen, das Programm, was wir jetzt vorgestellt haben als neues Programm, zweites Halbjahr 25, erstes Halbjahr 26, hat der Marcel praktisch fast ganz alleine gemacht, organisiert Und ich finde es toll. Ja.
Lass uns doch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Es gibt die Kleinkunstbühne ja inzwischen schon seit ein paar Tagen. Und beziehungsweise, wenn man den Anfang sucht, muss man ja sogar noch weiter zurückgehen.
Und ja, ich bin ja der Alte, dann erzähle ich mal was vom Anfang. Also vor 20 Jahren haben wir die Kleinkunstbühne gegründet, 2005, und zwar entstanden aus den Deichgesichtern. Die Deichgesichter, das wissen einige neu oder viele neu wieder noch, waren das einzige und daher auch mit Abstand das beste Kabarett, was es je in Neuwied gab. Und da war immer der Wunsch, so ein bisschen mehr zu machen als nur Kabarett, sondern auch Kleinkunst zu machen. Und dann haben wir das mal mit so 2, 3, 5 Veranstaltungen mal probiert und hat uns gut gefallen. Und dann wollten wir mal einen Rahmen machen, weil man sowas wie eine Versicherung denkt man nicht, GEMA-Gebühr bezahlt man nicht und wird dann nachher überrascht, indem man Bescheid kriegt und sowas. Und da haben wir gesagt, dann stellen wir das auf die richtigen Beine und haben dann auch noch Unterstützung von der Stadt Neuwied bekommen. Damals insbesondere in Form von Rolf Straschewski, der damals persönlicher Referent vom Oberbürgermeister war und der sich sehr dann um uns gekümmert hat und für uns eingesetzt hat. Und dann kam, aber das war damals alles sehr familiär, das waren praktisch nur die Deichgesichter und Familie und noch 2, 3 Leute rundherum. Und wir haben dann mit diesen Leuten den Verein gegründet.
Aber noch, ich meine, du hast es schon gesagt, die erste und einzige Kabarettgruppe, auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also es gibt diverse Vereine. Ich weiß gar nicht, ob als Beispiel wird ja dann immer der Kleintierzuchtverein dabei genommen, von dem ich inzwischen, wie bei vielen anderen Sachen, gar nicht mehr weiß, ob es den in der Form noch so gibt. Das ist so ein Standard, den sagt man dann immer, ohne groß nachzudenken, so wie viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, heute gar nicht mehr so verbreitet sind. Aber wie kommt es denn, dass ausgerechnet in einer jetzt nicht Metropole wie Neuwied sich Menschen gefunden haben, die sagen, wir müssen hier mal Kabarett machen und die nicht nur das irgendwo im Hinterzimmer von der Kneipe machen, sondern die sich dann tatsächlich auch auf Bühnen wagen.
Ja, das war ja schon wesentlich vorher, das war schon 1987. 1987 waren die Deichgesichter praktisch die Anfangszeit der Deichgesichter. Und damals gab es hier in Neuwied einen Theaterladen, einen sehr aktiven Theaterladen, der jedes Jahr eine Theaterproduktion gemacht hat in der VHS und auch rundherum. Und aus diesem Theaterladen sind praktisch dann einige Schauspieler, haben sich zusammengetan, zusammen mit mir. Ich war damals nicht beim Theaterladen so aktiv. Und haben dann gesagt, wir schmeißen diese Dinge zusammen, die wir einbringen können. Ich habe also weitgehend die Texte dann gemacht. Und die haben ihr schauspielerisches Talent mit eingebracht, viel Musik dazu gemacht. Und die Melange, die hat dann, wie viele Jahre? Ach, sehr viele Jahre dann gut gehalten. Ne?
Und Texte machen, also ich mache ja auch hin und wieder Texte. Das ist ja auch so eine Kunst, die sich viele zutrauen. Und ja, wenn man dann aber tatsächlich vor dem Blatt Papier sitzt, dann stellt man ja doch fest, ganz so profan ist es dann auch nicht. War dir das einfach in die Wiege gelegt? Hast du in dem Moment, wo die Notwendigkeit da war, wenn wir hier was aufführen wollen, dann muss es ja irgendeinen Inhalt geben. Ist dir das leicht gefallen? Ist dir das schwer gefallen? Also gerade, wenn es komisch sein soll, das ist ja noch, geben zumindest alle zu, die sich mit diesem Metier beschäftigen, dass das im Grunde die höchste Kunst ist.
Ja, also in die Wiege gelegt, das glaube ich nicht. Aber mich hat es immer schon sehr interessiert. Ich habe natürlich viel Kabarett auch gehört und auch gesehen. Und da bekommt man ja auch so eine Inspiration, in welcher Form man sowas machen kann. Einzelkabarett ist heute vielleicht am verbreitetsten. Und damals war es aber so ein Nummernkabarett. Mhm. Unter einem Obertitel vielleicht. Und wo dann aber sehr viel zusammengespielt wurde mit 1, mit 2 oder 3 oder noch mehr Spielern, Kabarettisten. Und dieses Schreiben, ja, da kommt man so langsam rein. Heute ist es ja vor allen Dingen Comedy, was noch mehr gespielt wird als Kabarett. Und ja, wenn man sich mal da reingibt und sich wirklich damit beschäftigt, dann kann einen das schon sehr packen.
Ja.
Und so war das bei mir auch. Und ich habe das dann auch ein bisschen professioneller noch gemacht. Habe auch für andere Fernsehsendungen zum Beispiel auch noch ein paar Dinge geschrieben, was damals nicht so einfach war wie heute. Denn man hatte ja kein WhatsApp und kein Internet und sowas. Und ich sage mal, zum Beispiel habe ich für die Harald Schmidt Show damals auch Texte geschrieben, aber das war jetzt nicht als Hauptschreiber, sondern so als einer von, was weiß ich, 85 Nebenschreibern. Da war es immer so, damals gab es noch Faxe, das war die neueste Art der Kommunikation, und dann gab es immer montags einen Fax. Ich hatte natürlich kein Faxgerät, aber ich war ja bei der Stadt Neuwied und da gab es ein Faxgerät. Da gab es wirklich ein Faxgerät. Im alten Rathaus stand das. Und da kam immer, das hat eine von mir recht geschätzte Frau, die hat das da bedient und die hat dann montags immer diesen Fax gekriegt und hat sich dann gefreut. Dann hat sie mich angerufen und dann gesagt, Gerd, komm mal vorbei, ist wieder ein Fax für dich angekommen. Und dann musste ich bis Dienstag nach Stichworten dazu Gags schreiben. Und das war natürlich eine große Herausforderung. Und wenn die dann genommen wurden, dann bekam man auch Geld dafür.
Ja.
Und das war natürlich eine tolle Sache. Das habe ich, ich weiß nicht gar nicht wie lange, 1-2 Jahre dann auch gemacht. Und irgendwann verliert man aber auch den Spaß dran. Aber diese Sachen, die man da lernt und die man auch diese Schnelligkeit und rundherum, das führte dann dazu, dass mir die Texte auch sehr viel Spaß gemacht haben.
Ne? Ah ja. Ja, und hört sich für mich auch nach so einer Aufgabe an, die jetzt nicht so wahnsinnig hochgehängt ist. Also das ist ja häufig eine Schwierigkeit bei kreativen Arbeiten, dass man das Gefühl hat, das, was ich hier jetzt produziere, das muss also mindestens auf dem Level von Shakespeare oder Goethe sein. Und weil ich so gut nicht bin, dann lasse ich es lieber gleich sein, weil das würde ja so viel Energie erfordern, wohingegen eben sowas, was per Fax reinkommt und was am nächsten Tag raus muss, da darf man sich dann, glaube ich, auch, oder bleibt einem gar nichts anderes übrig, als sich eine gewisse Lockerheit reinzugeben. Und dann merkt man ja, das am Ende ist es ja auch die Lockerheit, die Kreativität ermöglicht. So mit zusammengebissenen Zähnen wird das in den seltensten Fällen wirklich unterhaltsam. Ja.
Und man selbst findet es dann vielleicht auch immer lustig, aber der Redakteur, der dann für die Sendung da sitzt, der nimmt das nicht alles, was er kriegt, ne, und findet das vielleicht auch nicht alles lustig, ne?
Ja, da gab es sicher auch mal Überraschungen, dass irgendwie Dinge, von denen du dachtest, wow, das natürlich ist es jetzt, dass die sofort im Mülleimer lagen, und andere, wo du, weiß ich gar nicht, ob ich das abschicken soll.
Also ich fand zum Beispiel einen Gag, den hat Harald Schmidt auch genommen, zur Pflegeversicherung. Das war damals auch ein großes Thema. Da sollte ja ein Feiertag wegfallen.
Ja.
Mhm. Buß- und B-Tag ist dann weggefallen. Ne? Ja. Und da kam am Montag dann der Fax hier, Pflegeversicherung, ein Feiertag soll wegfallen. Welcher soll denn wegfallen? Da habe ich als Neuwieder natürlich erstmal vorgeschlagen, Pfingstdienstag. In Hellesdorf, da muss er wegfallen. Das hat natürlich keiner dann gewollt. Aber dann hatte ich viel mehr etwas ein. Und zwar den einzigen muslimischen Feiertag. Den könnte man noch abschaffen, den es in Deutschland gibt. Das ist nämlich der 1. November. Das ist ja Allerheiligen. Und der Gag, der wurde wirklich genommen. Den hat Harald Schmidt da wirklich gebracht. Ne? Und ich sag mal, ein anderes Beispiel, was ich ganz furchtbar fand, das war, wir kriegten dann so ein Ding, ich glaube 50 Jahre Tupperware.
Mhm.
Ne? 50 Jahre Tupperware, geschreibt dazu was, paar Gags. Ne? Ja, waren wir auch nicht mehr ganz nüchtern, war noch ein Freund von mir, der KD war auch noch da, und wir haben sehr gelacht und haben dann blöden Mist aufgeschrieben. Und dass man zum Beispiel immer, wenn man so eine Tupperdose hat, dass man dann die Dose noch hat, aber der Deckel nicht passt.
Ja, ne? Ist so.
Und ist ja nicht besonders lustig, also ihr habt jetzt auch nicht gelacht. Also und
ja, doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Ja, schon zu lang, also nee, kein Mitleid, ja, Mitleidsding hier. Und aber dann kam noch mehr, und dann haben wir auch einen Gag, aber den wollten wir jetzt gar nicht aufschreiben, haben dann doch gemacht, weil der so an der Grenze war. Aber kann ich mich noch gut dran erinnern, das war so, was ist eine Tupper-Party? Da treffen sich Frauen und zeigen sich gegenseitig ihre Dosen. Gut, das war dann schon, aber den hat Harald Schmidt auch tatsächlich gebracht. Denn der war ja auch zu der Zeit wirklich einer, der sich sehr viel getraut hat. Ne?
Ja.
Aber wo ich gedacht habe, das macht er nie.
Aber ist ja witzig, wenn du das jetzt so sagst. Also damals ein Tabubruch, also so, wo man sich überlegt, kann man das überhaupt bringen? So 10 Jahre vorher hätte man es wahrscheinlich nicht bringen können. Noch 10 Jahre vorher hätte man es nicht verstanden, weil man diese Begrifflichkeit da noch nicht angewendet hat. Und heute so, naja, also einerseits hat es so ein bisschen was Frauenfeindliches schon mit drin. Ja, ja. Was nicht mehr geht und andererseits auch so, ja, ein bisschen abgegriffen. Ja. Schon auch witzig, wie Humor, wo man eigentlich meint, naja, die Funktionsweise bleibt ja eigentlich immer gleich. Es kommt was Ungewöhnliches da rein. Es gibt eine Auflösung, die ganz anders ist, als man sie zunächst erwartet hätte. Wie sich das aber doch zeitgeistig dann verändert. Und das finde ich hier bei dem, was du gerade erzählt hast, echt interessantes Phänomen, wie dieser Witz in verschiedenen Zusammenhängen mal toll funktioniert, mal nicht verstanden wird, mal gar nicht und inzwischen eben so ein bisschen, ja, also, ja, das war früher lustig.
Also ich glaube, Marcel, das kannst du auch bestätigen, dass sich so dieser Humor in den letzten Jahren, du bist auch schon lange, du warst auch schon als Gast im Landratsgarten zu Kabarett und Comedy-Sachen, das hat sich sehr verändert und ich glaube auch diese Veränderung von Kabarett zu Comedy, die ist auch nicht mehr zu übersehen.
Von Kabarett zu Comedy?
Ja, dass also weniger politische Witze gemacht werden und mehr so die flacheren Sachen.
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also ich finde, dass auch da die Künstler, die man früher so dem Comedy zugeordnet hätte, durchaus auch politische Dinge bringen, was vorher nicht so war. Da war das irgendwie getrennter gewesen. Da gab es Comedy und es auf der einen Seite, Kabarett auf der anderen Seite. Und mittlerweile gibt es halt wirklich auch viele, die so im Grenzbereich agieren. Gut, es ist die Frage, geht die Comedy Richtung Kabarett oder Kabarett Richtung Comedy? Ich denke, die nähern sich einfach so ein bisschen an und aber definitiv ändert sich der Humor und hat sich sehr verändert.
Ja. Also ich wundere mich ja immer wieder, ist jetzt vielleicht auch nicht das, was man da zentral hervorkramen muss, aber wenn ich auch heute, also fallen mir auch immer gleich mindestens 10 Beispiele ein, aber wie unfassbar zeitlos Monty Pythons in den Sachen waren, die sie damals gemacht haben und wie ungeheuer dreist und frech und rücksichtslos und wo man sich echt frei, also so, ja, 10, 20 Jahre später, gut, sie haben den Weg auch selbst ein bisschen geebnet, aber was die sich da alles getraut haben, das ist schon sehr faszinierend.
Ja, und wie du sagst, irgendwie so zeitlos und manchmal sogar ihrer Zeit voraus, wenn ich so an manche Szenen, zum Beispiel in das Leben des Brian denke.
Ja, also ich, nach wie vor ist das für mich mit das Lustigste, was mir überhaupt einfällt, so dieses, wo er vor den Massen da steht und denen erklärt, dass sie halt nicht einfach alle das Gleiche machen sollen und sagt, ihr seid doch alle Individuen und alle ihm nachsprechen im Chor, ja, wir sind alle Individuen und einer dann anmerkt, ich nicht. Also
das ist auch meine Lieblingsszene, ja.
So unfassbar genial.
Ja, genau. Ja, und ich finde, das passt genau in unsere Zeit, wo wir alle irgendwie so einem Ideal hinterherrennen, gerade auch durch Social Media vorangetrieben, dass es da wirklich schwierig ist, irgendwie sich abzuheben und ein Individuum zu sein. Ja.
Und wir haben im neuen Programm, wenn ich das gerade mal kurz sagen darf, das liegt nämlich hier gerade zufällig, am 20.09., wenn wir auch Mitgliederversammlung haben, dann ist die erste Veranstaltung. Und es gibt für mich einen vielleicht größten deutschen Humoristen, ist vielleicht zu wenig, und zwar Kurt Tucholsky. Und wir hatten damals bei den Deichgesichtern einen großen Satz, den wir immer wieder hervorgehoben haben. Und zwar, wenn wir irgendeinen zitiert haben, wussten aber nicht, wer das war, dann waren die Sätze immer von Kurt Tucholsky.
Ja. Und damit ist man auf der sicheren Seite. Also jeder kennt den Namen wenige kennen die Inhalte.
Ja. Und das gibt es im Theater am Werk hier aus Lahnstein, glaube ich, kommen die. Und Umgebung. Und die machen das Stück heute zwischen gestern und morgen. Mhm. Und das gibt es auch als kleines Buch von Tucholsky. Ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher.
Und wie heißt die Truppe? Das habe ich jetzt.
Das ist das Theater am Werk. Mhm. Das ist eine Gruppe aus Schauspielern und einem Musiker, die sich halt dem Werk von Kurt Tucholsky an diesem Abend widmen. Viele Gedichte von Tucholsky sind ja auch vertont worden von verschiedenen Musikern. Und das wird ein bunter Abend.
Ja. Wir reisen noch mal kurz zurück in den Landratsgarten, wo ihr im Thekenumfeld dann aufgetreten seid. Gab's einen richtigen Bühnenraum dort oder war das eher so ein bisschen ein paar Tische beiseite geräumt und dann losgespielt?
Nee, das war oben im ersten Stock. Der war damals noch nicht so kaputt renoviert wie heute, sag ich mal, sondern da hat man noch die alten Bruchsteinwände gelassen. Und das war so ein bisschen wie eine Kapelle. Ja. Also spitz zulaufendes Dach. Und im Winter war es sehr kalt, klar. Aber es war eigentlich wunderschön von der Atmosphäre her. Und da musste aber jedes Mal, anders als hier im Schlosstheater, hier haben wir ja eine Bühne. Und es mussten jedes Mal dann die Bühne gebaut werden und die Technik auch aufgebaut werden. Mhm. Also es war immer viel Arbeit, die wir vorher hatten. Die Stühle mussten gestellt werden. Und dann die Bedienung, die lief immer von unten hoch oder gab es nur eine Wendeltreppe hoch. Und die kam immer mit dem vollen Tablett dann die Wendeltreppe hoch und wir haben immer gezittert. Und manchmal ist auch was daneben gegangen. Aber das war eine große Leistung der Leute, die da wirklich bedient haben, muss man mal sagen. Das war toll. Ja, 76 Plätze, mehr hatten wir nicht am Anfang. Und die ersten Veranstaltungen war das auch sehr übersichtlich noch. Da haben wir vielleicht 30, 35 Zuschauer gehabt, bis ich das mal etabliert hatte. Mhm. Und dann war praktisch immer ausverkauft.
Ja. Und von dort seid ihr aber dann, habt ihr das Wandern angefangen, ne?
Ja, dann, das ist ja immer sehr personenabhängig, solche Dinge. Und wir kamen mit den Wirtsleuten, Harry und Andrea, wunderbar zurecht. Und die haben irgendwann dann gesagt, nee, wir gehen raus aus dem Landratsgarten, wir gehen in den Golfclub. Nach Heimbach-Weiß. Und da haben wir überlegt, Mensch, Golfclub Heimbach-Weiß, da oben, kommt da überhaupt einer hoch, nicht? Ja. Gerade im Winter, schwierige Kiste. Und dann haben wir das auf einer Mitgliederversammlung mal vorgestellt. Und da war eine große Mehrheit dafür, das zu machen. Aha. Es gab auch nicht viele Alternativen, weil der Landratsgarten dann umgebaut wurde.
Ja.
Und dann sind wir mit umgezogen in den Golfclub. Und es war wirklich weit draußen. Also da sind auch einige Leute auch nicht mehr gekommen, die jetzt einmal aus Feldkirchen oder so oder noch weiter weg kamen. Die haben gesagt, nee, da hoch. Und wir hatten auch manchmal einen Künstler, der das nicht richtig gefunden hat. Ne?
E-Bikes gab's noch nicht.
Gab's noch nicht. Ne? Ich sag zum Beispiel hier, wie heißt er? Bill Mockridge. Mhm. Der kam aus Bonn.
Ja.
Und der war auch im Golfclub oben. Heute ist der ja total bekannt. Damals, der war schon durch die Lindenstraße bekannt hier. Mhm. Und als Mann von Mutter Beimer und so. Und der kam, hat sein Soloprogramm da gemacht. Und der reiste dann aus Bonn an. Wir hatten vorher telefoniert. Ich habe ihm gesagt, musst du da und da. Ja, wunderbar, wunderbar. Der hört ja gar nicht richtig zu. Zack, zack. Und dann ist er losgefahren. So, und dann wusste er Golfclub. Da gab es ja noch keine Navis oder sowas. Ne? Hat er auf so eine Karte mal geguckt und ist dann die Waldstraße in Heimbach-Weiß hochgefahren. Und da kommt ja nichts mehr.
Ja.
Und dann hat er gesagt, hier bin ich verkehrt. Und dann hat er gedreht und hat die Unterlagen nochmal nachgeguckt und hat dann gesehen, oben, aber im Vertrag steht immer meine Privatadresse, wo das Ding hingeschickt wird. Ach, das ist in Melsbach, in der Gartenstraße in Melsbach. Und er ist dann nach Melsbach hingefahren und hat aber auch nur ein einfaches Haus gefunden, ne? Und dann hat er da gefragt, nee, haben die gesagt, die Waldstraße hoch und dann rechts ab. Und wenn du dann immer weiter, dann kommt der Golfclub. Ne? Und dann, der war sowieso etwas spät dran. Der hat gedacht, von Bonn die paar Kilometer. Ne?
Klar.
Und dann kam der um 20 nach 7 total aufgeregt dann um die Ecke. Ne? Und war aber trotzdem noch ein schöner Auftritt von ihm.
Aber er kam.
Aber wäre auch mal eine Idee gewesen, die Veranstaltung bei dir als Wohnzimmerkonzert oder
Wohnzimmerkomödie. Ja. Das wäre toll gewesen.
Und auf dem Berg habt ihr es aber auch nur ein paar Jahre lang ausgehalten. Dann war doch wieder das Bestreben, ein bisschen citynah aktiv zu werden.
Ja, 2020 war dann die Möglichkeit, hier ins Junge Schlosstheater zu gehen.
Ja.
Da haben wir überlegt, Harry und Andrea, die Wirtsleute, blieben ja oben im Golfclub und sind ja auch noch ein paar Jahre geblieben. Und wir haben das dann auch wieder auf einer Mitgliederversammlung mal vorgestellt, die beiden Möglichkeiten. Hier haben wir natürlich wirklich absolut Vorteile. Wir haben die Technik, wir haben den wirklich sehr, sehr schönen Saal, wir brauchen keine Bestuhlungsstellen. Ne? Was nicht so schön ist, ganz klar im Vergleich zu den anderen Sachen, dass man keine Bewertung am Platz hat.
Mhm.
Das nimmt so ein bisschen von dieser ganz lockeren Atmosphäre weg.
Ja.
Was ja auch so ein bisschen typisch für Kleinkunst eigentlich ist.
Ja. Aber es ist hier auch nicht machbar. Und im Schloss, im jungen Schlosstheater auch nicht machbar, ne?
Ja. Na gut, nicht machbar, ja, sagt man immer so schnell. Das Konzept sieht es nicht vor, sagen wir mal so. Möglich, einen Kühlschrank gibt es draußen, aber ja, es gibt halt Hausregeln, die dem im Wege stehen und wo es wahrscheinlich relativ schwer wäre, die aufzubrechen. Aber klar, täte so am Abend natürlich gut, wobei ihr immerhin die Pausen nutzen könnt. Da muss man halt dann ein bisschen Druckbetankung machen, dann
geht's auch wieder. Ja, und dann, ja klar, und es gibt viele Vorteile hier. Und das größte Argument war eben, dass eigentlich solch eine Bühne auch mitten in die Stadt gehört und nicht oben auf dem Berg in Heimachweis. Und das ist auch richtig.
Da ist schon was dran. Also auch allein, was ich hier an Möglichkeiten habe, hin und weg zu kommen. Man hat ein Parkhaus vor der Nase. Und ja, wollte jetzt gerade sagen, dass man hinterher auch noch ein bisschen ausgehen kann, aber
ja, das wird dann schon schwieriger. Aber es gibt natürlich auch ein paar Schwierigkeiten, ganz klar, weil ich sag mal für das in so einem Landratsgarten mit den Wirtsleuten, die haben ja persönliches Interesse daran, dass das Ding voll wird und dass der Service hundertprozentig ist, dass die Termine stimmen und so und solche Dinge. Und die haben uns auch immer sehr gewertschätzt.
Ja.
Und hier im Theater ist das so, es gibt natürlich das Schlosstheater und es gibt den Regisseur und den Chef, sag ich mal, den René Heinersdorf, aber der hat ja nicht nur ein Theater, der hat ja 6 Theater und noch einen Verlag dabei und viel zu tun und was weiß ich. Und dann gibt es neben diesen 6 Theatern gibt es noch so ein kleines Anhängsel in Neuwied, ne, was so an der Seite dann auch noch hängt und was dann die Kleinkunstbühne ist. Ne.
Ja.
Und das gibt natürlich dann auch mal Reibungspunkte, ganz klar.
Ja.
Was das Hauptproblem vielleicht daran ist, also so aus meiner Sicht, dass wir mit den Terminen nicht so flexibel sind, wie wir das woanders sein könnten. Ne? Das Schlosstheater bespielt ja auch hier das Jusch und wir können hier ja nur rein, wenn selbst keine Veranstaltungen des Schlosstheaters sind.
Ja.
Nun, das heißt, wir kriegen dann irgendwann die Termine, wann das Haus hier frei ist und müssen dann die Künstler suchen und haben dann halt nicht irgendwie die Möglichkeit, mit den Künstlern zu verhandeln, wenn die sagen, naja, im November bin ich aber schon voll, dann zu sagen, ja, dann lass uns doch einen Termin im Dezember suchen, weil dann vielleicht hier die Bühne gar nicht zur Verfügung steht.
Ja. Aber es ist so, dass ein Freund von mir hat das immer so schön gesagt. Irgendwas ist ja immer. Und
genau.
So ist es, glaube ich, auch. Aber ich muss schon sagen, also eins habt ihr ja auch schon angedeutet. Dafür, dass es ein komplett neu eingerichtetes und gut ausgestattetes Haus ist, hat es eine tolle Atmosphäre. Also das so die Abende, auch sei es jetzt Aufführungen vom Jungen Schlosstheater oder eben auch Kleinkunstabende von euch organisiert. Man fühlt sich hier wohl, es ist heimelig, es ist schön und gerade durch die Größe hat es eben auch so diesen Studiocharakter, so man kommt sich jetzt nicht irgendwie so vor, als müsste man hier eigentlich in großer Gala-Uniform auftreten oder
so. Also für Kleinkunst ist das wirklich eine gute Größe hier und auch viele Künstler sind sehr begeistert von dem Raum und obwohl der etwas ungewöhnlich ist, man kommt so auf Höhe der Bühne herein. Dann ist die Bühne ebenerdig und der Zuschauerraum geht dann nach oben. Das ist eher ungewöhnlich, gerade auch für Kleinkunstbühnen, aber ja, es kommt bei den Künstlern, die wir zu Besuch hatten, immer wieder gut an. Die fühlen sich hier wohl.
Jetzt haben wir aber so ein bisschen ausgelassen, also von dem, wo Menschen von hier komödiantische Dinge für die Menschen von hier machen, war ja sicherlich, ich habe es selbst leider nie live erlebt, aber ich habe das ein oder andere, es gibt ja ein paar Dokumente, wo man sehen kann, hatte ja immer auch lokalen Bezug, also sonst hättet ihr auch nicht Deichgesichter gehießen, so, das nahm ja immer Bezug auf Dinge, die hier in Neuwied und Umgebung stattfinden. von dem dahin, dass man Menschen einlädt, die jetzt nicht unbedingt von hier kommen. Und die muss man auch erstmal kennen und dann muss man sie bekommen, dann muss man ihnen erklären, wo Neuwied ist. wie ist euch das, oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, ja, was wir machen ist ja schön und gut, aber wir holen mal noch Bekanntere hier hin? Wie ist das entstanden?
Ja, wir waren ja auch als Gleichgesichter nicht nur in Neuwied aktiv, wir sind also auch rundherum aktiv gewesen und dabei lernt man ganz viele andere Menschen, die auch auf der Bühne stehen, kennen. Auch Veranstalter kennen und dadurch haben sich einfach diese Kontakte auch ergeben. Ne? Mhm. Und wir hatten dann auch in der Zeit, wo es noch nicht Kleinkunstbühne hieß, sondern wir haben das praktisch dann noch privat organisiert, hier im Leseverein waren wir zum Beispiel, nicht? Und haben da im ersten Stock auch bei dem Chinesen dann wunderbares chinesisches Essen immer gehabt und dann dazu Kleinkunst. Ne?
Der, soweit ich das beurteilen kann, auch damals schon habe ich kürzlich mal gelernt, dass das alles, was wir als Chinesen hier, also als chinesische Restaurants kennengelernt haben, dass das durchgängig wohl immer Vietnamesen gewesen sind. Die damals war das Marketing wohl so, dass China einfach mehr gezogen hat. Heute stehen sie dann mehr zur eigenen Kultur. Ja.
Das, also der Chinese kam in der Tat aus Vietnam, ganz klar. Aber ist trotzdem ja Vietnamese. Und bei denen war das etwas schwieriger. Also der Leseverein ist total lieb und die waren auch sehr interessiert daran. Und Schwierigkeit bei dem war, dass der vietnamesische Chinese uns den Saal nur geben wollte, wenn wir auch gegessen haben mit den Leuten. Ja. Also der wollte immer das Essen auch mitverkaufen. Und das haben wir dann so 2-3 Mal gemacht und dann sagten die Leute, können wir das auch mal ohne Essen machen. Ne? Ja, und dann war die gute Zusammenarbeit auch dann schnell beendet da.
Nicht? Ja, jetzt die Witze, die sich jetzt anbieten würden, die lassen wir
weg. Die haben Dosencharakter dann nachher. Ja. Ne?
Wobei ja, das ist halt dann der Nachteil, wenn man selbst nicht dazugehört, weil sonst kann man ja über Fly diverse Scherze machen. Ja. Aber wir lassen sie jetzt.
Aber weißt du, es war so, wir sind zur damaligen Zeit auch sehr viel unterwegs gewesen, auch privat unterwegs gewesen. Es war nicht so, dass die Kleinkunstbühne nur ich jetzt war, sondern das waren sehr viele meiner Freunde. Die gehörten alle, wir waren sehr viel befreundet.
Also und damals hattest du.
Damals hatte ich noch Freunde, ja. Und da sind wir sehr viel unterwegs gewesen und haben zum Beispiel so Festivals besucht. Wir sind zum Beispiel jedes Jahr nach Reinheim gefahren. Da gibt es ein zweitägiges Kleinkunstfestival und da konnte man immer 8 verschiedene Künstler an 2 Tagen sehen. Mit Kurzprogramm jeweils 30 Minuten. Es gab damals ja diese Internet-Sachen nicht und da hat man das wunderbar gesehen. Da haben wir immer Urlaub genommen, sind dann also zu dritt, zu viert dahin gefahren, haben uns 2 schöne Tage gemacht und haben die Leute angeguckt. Oder wir waren sehr oft auch in Bonn, hier im Pantheon und haben dann dort Leute angeguckt, insbesondere wenn das Veranstaltungen waren, wo mehrere gleichzeitig aufgetreten sind. Ne? Mhm. Da haben wir auch tolle Künstler dann dort gebucht dann.
Also das heißt, gesehen, für gut befunden und dann mitgeschnackt.
Wenn es geht. Ich erzähle mir das Beispiel vom Thorsten Sträter, da habe ich, glaube ich, schon jetzt auch am Geburtstag erzählt. Da waren wir mal in Bonn im Pantheon und die Vorleser waren das mit Horst Evers. Und da waren 4 Leute, die ihr Buch vorgestellt haben. Und Thorsten Sträter war damals völlig unbekannt, den kannte kein Mensch. Der war nur so auf kleinen Lesebühnen und so kleinen Sachen da unterwegs. Und der hat ein Buch geschrieben gehabt und stellte dieses Buch dann dort vor. War furchtbar aufgeregt, war auch der Erste, der dran war. Und wir haben oben gesessen und wir haben uns kaputt gelacht. Aber wir waren, der Rest der Mannschaft, die da gesessen hat, die haben gar nicht so viel gelacht. Ne? Und wir haben danach, wir waren zu viert, da haben wir gesagt, den müssen wir buchen. Aber wir haben die Leute nie an dem Abend angesprochen, sondern immer danach. Weil da gab es dann schon so Seiten, die man aufrufen konnte und so. Aber Thorsten Sträter hatte gar keine Seite. Das dauerte noch und dauerte. Und da habe ich den Verlag erstmal angeschrieben, wir haben gar nicht geantwortet. Und irgendwann hatte der eine Seite. Und da stand, ich darf den Namen ruhig sagen, die Susanne Buhr aus Köln, mit der wir auch schon verschiedene Künstler gebucht hatten. Die stand da plötzlich seine Agentin da drin. Und da habe ich die angerufen und habe gesagt, hier, Frau Buhr, wunderbar, wir würden gern mal Thorsten Sträter engagieren. Die gesagt, ja, toll, könnt ihr machen. Ja, sag ich, wann kann der denn mal nach Neuwied kommen? Ja, hat die gesagt, jederzeit, Sie sind der erste Anrufer. Das heißt, wir waren also die Ersten, die auf professionelle Art und Weise Thorsten Sträter engagiert haben. Mhm. Dann natürlich für ein Dreivierteljahr später, da war er schon sehr bekannt und hat schon in den größeren Hallen aufgetreten, so in den 300er. Und dann kam er in den Landratsgarten, ging die Wendeltreppe hoch, machte die Tür auf und hat erst mal gelacht, weil da waren ja nur 76 Plätze, die zu belegen waren. Und es war ein wunderschöner Abend. Wir haben auch noch nachher noch einige Kaltgetränke mit ihm und haben dann mit den Wirtsleuten noch gesessen und haben, glaube ich, um 2 Uhr haben uns dann wehmütig voneinander getrennt.
Und das war ja auch irgendwie sehr kurzfristig, dass ihr den eingeladen hattet. Wenn man sich den Flyer von damals anguckt, da ist das irgendwie noch so schnell irgendwie dazwischen geraten. Ohne großen Ankündigungstext, nur Thorsten Sträter kommt, weitere Informationen folgen.
Ja. Das war praktisch einen Tag oder 1-2 Tage, bevor das in Druck gehen sollte. Ne?
Also getreu diesem Scherz so, also ihr fandet den schon gut, als er noch in den kleinen unabhängigen Clubs gespielt hat.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Und noch nicht so kommerziell war. Das war ja damals das. Also du müsstest das auch kennen. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Also früher, wenn dann irgendwelche Bands, man fand die dann so gut, aber eigentlich fand man die frühen Platten, als sie noch nicht so kommerziell waren, die fand man eigentlich richtig gut. Später, als Queen dann schon Stadien gefüllt hat, das war nicht mehr so richtig.
Das war immer noch toll.
Gerade Queen war wirklich immer gut. Immer
Nein, man tat dann zumindest so. Also auch wenn man oft ist es dann doch so, wirklich Qualitätsstandards ansetzt und dann diese frühen Sachen sich anhört, haben dann häufig sowas Unverbrauchtes, aber so messen an dem, was da später passiert ist, kann es sich auch nicht unbedingt. Und ich denke, da wird Sträter sicherlich auch jemand sein, der nochmal verfeinert hat, was er da so treibt.
Also ich habe die Frau Buhr nochmal natürlich angerufen und habe ihr gesagt, als wir Jubiläum hatten jetzt hier, wir würden Ihnen ja gerne mal, ich weiß, wir waren vor 2 Jahren oder so, waren wir in dieser Conlog Arena da in Köln, in Koblenz, vor 3000 Leuten. Ist der da aufgetreten. Und die füllt er ja, die ist ausverkauft, Ding. Ne? Und da habe ich die angerufen und habe gesagt, wir hatten noch ein paar Mal schon Kontakt mit der Frau Buhr. Ne? Gesagt, wie wär's denn, wenn wir den nochmal nach Norwid hinholen würden? Habt ihr denn so eine große Halle? Nee, sagt ihr, am Schlosstheater. Wunderbar, aber viel größer als früher im Landrat. Wir haben 270 Plätze. Da hat die genauso gelacht wie der Marcel jetzt. Ne? Und hat gesagt, nee, das kann ich ihm nicht verkaufen. Ne? Ist schade, so in alte Erinnerungen, alte Erinnerungen sind auch was Schönes, aber für 270 Plätze können wir das nicht machen. Ne?
Tja, sehr schade, das wäre ein Highlight gewesen,
Ja, andererseits, da weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das nicht auch was ist, so ein bisschen vorauseilender Gehorsam. Also manchmal ist das ja so, dass wenn man wirklich konkret mit den Menschen spricht, die betroffen sind und dass die durchaus, also ich finde es häufig faszinierend, wenn ich mit auch durchaus bekannten Menschen spreche, die René Heinersdorf ja ganz gerne mal hier nach Neuwied lockt. Jetzt ist es immer schwierig, wenn einem Schauspieler was erzählen, dann wirkt das in der Regel alles immer ganz wunderbar und toll und so. Aber es hört sich für mich schon recht authentisch an, wie die davon schwärmen und sagen, doch, dieses Theater ist doch wunderschön, das hat Atmosphäre und das lebt und so. Also von daher, es ist ja, denke ich, für jemanden, der da sehr viel professionellen Hintergrund hat und alles Mögliche macht und sicherlich auch gerne viel Geld verdienen möchte, aber der will ja auch Spaß an seiner Arbeit haben. Und ob er den nicht am Ende auch gerade an so einem Abend hätte, sei mal dahingestellt. Aber ja, wenn das Vorzimmer einen schon nicht weiterlässt, dann ist man da wohl.
Du meinst also, ich sollte nochmal anrufen, die Frau Buhr?
Ja, oder einfach klingelst mal bei ihm zu Hause. Du hast
ja bei ihm zu Hause, genau.
So der Weg aber, also du sagst, ihr wart dann selbst viel unterwegs, habt festgestellt, ach, da gibt's ja doch eine ganze Menge Sachen, die sehenswert sind und die wir den Neuwiedern gerne mal nahebringen wollen. Und so habt ihr euch dann dafür entschieden, mehr und mehr diese Abende durchzuführen. Da gibt's ja auch verschiedene Konzepte. Ihr habt ja so ein bisschen eher gemischte, bunte Abende. Gibt auch dann welche, die eher bisschen monothematisch oder wo nicht ganz so viel ist. Vielleicht ist das der Moment, wo Marcel hier mal ein bisschen darüber sprechen kann, so wie war es zuletzt und was sind die Innovationen, die du, ich nehme an, dass du jetzt alles auf den Kopf stellen wirst in deiner Regentschaft.
Ich mache alles anders als in den letzten 20 Jahren. Nein, ich denke, man kann jetzt auch nicht alles umkrempeln, denn das Publikum hat ja gewisse Vorlieben und unsere treuen Besucher, die kommen, die erwarten natürlich auch, dass wir weiterhin Künstler hier einladen, die sie bisher geschätzt haben und die sie gerne wiedersehen möchten. Also wir können jetzt nicht alles anders machen. Was man schon feststellen kann, dass das Programm jetzt für die nächste Spielzeit musiklastiger ist, als es zuletzt bei Gerd war. Wird sich auch mal wieder ein bisschen anders sein. Aber ich werde jetzt nicht alles umkrempeln, denn es hat sich auch bewährt. Sonst wäre die Kleinkunstbühne nicht über 20 Jahre so erfolgreich gewesen. Also ich habe jetzt durchaus Lust gehabt, hier mit dem Theater am Werk, dieser Tucholsky-Abend, den wir haben. Sowas in der Form war lang nicht mehr da gewesen. Und das war gerade in der Anfangszeit ja häufiger, dass ihr irgendwie Lesungen oder auch theatrale Sachen hattet. Sowas würde ich gern auch wieder mehr in den Blick nehmen, häufiger da haben. Aber ansonsten geht da wirklich auch viel Bewährtes weiter. Was auf jeden Fall dazugehören wird, ist immer Kabarett. Dass wir da halt auch, selbst wenn das vielleicht Veranstaltungen sind, die nicht so ganz stark besucht werden, also Comedy zieht mehr als Kabarett oder auch bekanntere Musiker. Aber das gehört für mich auch fest dazu.
Aber wie ist jetzt der typische Abend? Ist es monothematisch? Also sehen wir da einen Künstler oder sehen wir da mehrere Künstler? Also vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern, wie so das Programm üblicherweise aussieht.
Also typisch sind eher dann ein Künstler pro Abend. Wir haben jetzt aber auch im Programm dann im Mai 26 einen Abend mit zwei Frauen, zwei Künstlerinnen. Also auch solche Veranstaltungen gibt es zwischendurch mal, aber hauptsächlich sind es Abende mit einem Künstler.
Die beiden, magst du sie auch benennen? Jetzt, das Programm auch da liegen, aber du weißt es sogar auswendig.
Genau, das ist einmal Josefa Walter, eine Schauspielerin und Komödiantin aus Berlin, die kommt. Und andererseits Alice Köfer, die als Musikerin bekannt ist. Die war bei... Jetzt muss man mir mal gerade auf die Sprünge helfen.
Oh Gott, wie heißt denn die Berliner denn?
Vocal Recall. Vocal Recall, genau. Die auch schon häufiger hier bei der Kleinkunstbühne sind. Die jetzt aber schon, die aber auch ein Soloprogramm hat. Und die werden da einen gemeinsamen Abend bestreiten.
Und also ich selbst bin ja von Gerd schon mal ein bisschen hier ins Feuer geworfen worden, als diverse Optionen der Moderation nacheinander ausgefallen sind, bis hin zu dir selbst.
Ja.
Ich glaube, war das noch in der Corona? Ist ja auch wurscht, jedenfalls. Ja. So nachmittags um 16 Uhr stand, glaube ich, die Anfrage dann für abends um 19 Uhr. Und da habe ich gedacht, naja gut, da kann ja überhaupt nichts, da kann ja keiner einen Vorwurf machen, wenn es noch so miserabel ist. Hat sogar am Ende halbwegs funktioniert. Aber das war ja so ein richtig bunt gemischter Abend. Da waren ja sechs oder sieben. Gibt es sowas auch weiterhin, diesen gemischten Kleinkunstabend?
Also im Moment haben wir es noch nicht geplant, aber ich habe Lust auf sowas. Denn das bietet auch nochmal die Chance, ganz andere Künstler hier hinzubekommen, die vielleicht irgendwie so eine 10- oder 15-Minuten-Nummer haben. Gerade irgendwie so im Bereich Varieté, was man auch gar nicht über den ganzen Abend strecken kann, weil es dann auch für die Künstler viel zu anstrengend ist, da zwei Stunden lang irgendwie mit Reifen zu touren, zu jonglieren und sowas. Ja. Und die kann man natürlich gut an so einem bunten Abend dann auch mal buchen. Also ich habe große Lust, aber das ist natürlich im Verhältnis zu so einem Abend, wo man einen Künstler bucht, ein deutliches Mehr an Arbeit. Von daher
ja, gut, und
muss ich noch ein bisschen abwarten, aber ich
sicherlich
es wird auch wieder kommen, ja.
Was die Honorierung anbelangt, dann auch komplexer, so, weil richtig. Auch wenn es weniger ist, kann ich natürlich nicht sagen, okay, anderthalb Stunden kosten 50 Euro, also kosten 10 ja. Minuten nur 50 Cent, so geht die Rechnung ja nicht auf.
Leider nicht.
Nein. Andererseits ist es halt wirklich auch ein bisschen was Faszinierendes, dass ja bei allen möglichen Dingen die Länge oder der Umfang auch eine wesentliche Rolle spielt. Und ich habe neulich mal was ganz Interessantes gehört von jemandem, wo es um Bücher ging. Und der sagte, na, wenn ich Bücher schreibe und dann ist es doch eigentlich ganz toll, wenn ich es schaffe, komplexe und wichtige Informationen sehr kompakt unterzubringen. Also wenn ich auf 100 Seiten etwas vermittle, was irgendwie richtig toll und faszinierend ist und wo man, wenn man das liest, sagt, oh, ich habe nur 2 Stunden gebraucht und es hat mein Leben verändert. Sowas kannst du aber einem Verlag nicht anbieten. Nee. Und das kauft dann eben auch keiner, obwohl er selbst am Ende davon profitieren wird, weil du musst ja, also für 30 Euro, da will ich schon so einen Schinken haben, so drunter mache ich es nicht. Und das ist hier ja eben auch ganz ähnlich, dass es gewisse Formate gibt, wo du sagst, naja, jetzt muss der das, weniger als anderthalb Stunden geht halt nicht, so, dann geht jeder enttäuscht nach Hause. Und aber eigentlich wäre eine halbe Stunde vielleicht viel besser als anderthalb.
Aber wir haben noch ein Format, Kunst gegen Bares.
Ja, ne? Ja,
was das, genau. Was der Salomon Hofschütter macht.
Genau. Eben, das ist ein Format, wo mehrere verschiedene Künstler kommen, richtig, ja. Das werden wir auch weiterhin machen. Salomon Hofstritter moderiert das Ganze, der kümmert sich dann auch darum, die Künstler, die auftreten, zu buchen. Das sind oft noch Unbekannte, mal regional, mal auch welche von weiter weg, die dann 10, 15 Minuten etwas auf der Bühne präsentieren. Es ist auch immer sehr abwechslungsreich. Da sind dann wirklich Komiker dabei, Zauberer, Musiker. So circa 6 verschiedene Künstler dann an einem Abend, die ja, auftreten. Und am Ende kann jeder Zuschauer dann in aufgestellte Sparschweine für die verschiedenen Künstler Geld einzahlen. Und es wird dann ausgezählt, welcher Künstler am meisten Geld bekommen hat. Und ja, der ist dann, ja, Gewinner ist vielleicht das falsche Wort, weil irgendwie alle davon profitieren.
Ja, Geld ist ja auch nicht alles.
Genau. Ja, aber es wird halt irgendwie hervorgehoben, wer da beim Publikum die meiste Zustimmung bekommen hat. Ja. Der darf dann noch eine Zugabe geben, ne, zum Abschluss des Abends. Und ja, das ist eine schöne Sache, weil man verschiedene Künstler sieht, verschiedene Darbietungsformen. Und da werden wir auf jeden Fall auch dran festhalten an diesem Konzept.
Und man muss eins sagen, an dem Abend ist auch ein jüngeres Publikum bei uns. Ja. Also wir haben ja normalerweise doch ein gesetzteres Publikum.
Ja.
Oder manchmal auch ein durchmischtes. Mhm. Aber an dem Abend sind sehr viele junge Leute da, die sich das angucken.
Ja.
Diese schnelle, neue, manchmal sehr, sehr unterschiedliche Leute dann sehen wollen. Ne?
Ja, was dann sicherlich auch hilfreich ist, also ich denke, dass Salomon selbst da auch ein bisschen zu beiträgt, der ist ja auch noch nicht so ganz in unserem Alter und aber ja, wo einem ja oft auch der Zugang fehlt, vieles, wenn man selbst eben nicht mehr dieser Generation angehört, dann weiß man gar nicht, dass es das so gibt und ja, tut sich dann auch schwer, dass halt die Dinge, die man selbst so total toll und klasse findet, dass die dann woanders einfach nicht mehr ankommen. Also wie wahrscheinlich der ein oder andere Scherz, über den wir hier am Anfang gelacht oder auch nicht haben, der dann halt nicht mehr funktioniert, weil der Humor sich doch entwickelt hat. Marcel, jetzt, wir haben darüber gesprochen, dass du hier in die großen Fußstapfen trittst.
Ja, das sind große Fußstapfen.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also so die Historie aus der selbst aktiven Kleinkunst- und Kabarettaktivität hin zum Mäzentum oder wie man das in dem Fall nennen soll, die ist jetzt relativ klar geworden. Wie war dein Zugang zur Kleinkunstbühne?
Ja. Wie Gerd schon richtig gesagt hat, ich war auch damals zu Zeiten, als die Kleinkunstbühne noch im Landratsgarten stattgefunden hat, ab und zu mal zu Gast gewesen.
Da warst du noch unter 18, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Leider nicht mehr so ganz. Aber so, lassen wir mal so stehen. Ja,
er sieht so aus, als müsste er da noch kurze Hosen getragen.
Ja, ja, ja.
Nein, das versteht man, glaube ich, heute auch nicht mehr. Aber ja.
Genau, und fand das Angebot immer toll und eine Bereicherung für Neuwied. Und irgendwann habe ich dann gesagt, diesem Verein musst du beitreten, um dieses Angebot zu unterstützen, um das aufrechtzuerhalten. Und wenn ich mich entscheide, da irgendwie im Verein beizutreten, ich bin da sonst auch eher zurückhaltend, dann habe ich durchaus auch im Kopf, dass es eine Möglichkeit ist, mich da zu engagieren.
Mhm.
So, und dann war ich noch gar nicht lange drin. Das war meine erste Mitgliederversammlung, wo ich war. Und da hat Gerd mich dann in der Pause hier im Foyer angesprochen, ob ich nicht mitarbeiten würde. Jetzt habe ich gesagt, grundsätzlich kann ich mir sowas vorstellen, dass das so schnell geht, habe ich damals noch nicht gedacht und auch erst nicht rechtlich, dass ich dann so schnell Vorsitzender werden soll.
Das sind die Tricks der erfahrenen Vereinsvorsitzenden.
Genau. Ja, und ja, so bin ich irgendwie, wie die Jungfrau zum Kind kommt, hier dazu gekommen und bereue es aber auch noch nicht. Und es ist eine Sache, die mir Spaß
macht. Noch nicht.
Genau. Ja, wer weiß, wie es weitergeht. Nein, es ist eine Sache, die mir auch Spaß macht. Ich denke, so organisieren, planen, das ist etwas, was mir liegt. Und das ist natürlich etwas, was ich in dieser Aufgabe dann machen darf und muss.
Ja, aber vielleicht kannst du an der Stelle auch mal so ein klein wenig schildern, weil ich bin ja jemand, ich mache viele unterschiedliche Dinge beruflich, also über Schreiben haben wir schon geschrieben, ich bin auch verschiedentlich im Veranstaltungsbereich aktiv und da ist ja eine der faszinierenden Aspekte so, wenn man da als Zuschauer, als Unbeteiligter hingeht, dann kommt einem das alles ungeheuer leicht und einfach vor und man verknüpft da nicht allzu viel mit. Man denkt, naja, mein Gott, die stellen sich da vorne hin. Und dann plaudern die da ein bisschen und machen ihre Witze, machen jeden Abend das Gleiche und dann verdienen sie horrende Summen. Gut, dieses Vorurteil hat sich inzwischen auch so ein bisschen relativiert. Ja. Ich glaube, da ist vielen auch bewusst, dass die Bäume da in der Regel nur für ganz wenige in den Himmel wachsen und dass die meisten da doch ja zum Teil wirklich auch unter prekären Umständen arbeiten müssen. Aber es hängt ja noch eine ganze Menge mehr mit dran, also jetzt unabhängig von der großen Vorbereitung der Künstler. Vielleicht schilderst du mal so ein bisschen, was alles zu tun ist, damit die Leute dann nachher hier hingehen und für was ist gängiger Eintritt bei euch?
Also 20 Euro.
Ja. Für 20? 9,50 Euro haben wir mit angefangen. 9,50 Euro im Landratsgarten. Das war die erste, aber es ist 20 Jahre her. Ne?
Ja, ja. Eben, also andere
davon
Sachen
können wir heute nichts mehr finanzieren. Und
andere Sachen sind deutlich teurer, also sind die Relationen deutlich anders. Also es geht im Grunde noch. Aber ja, was passiert denn da vorher alles, bevor man das ausgeben kann und sagt, aber auch unverschämt hier.
Wahrscheinlich vergesse ich jetzt ganz viel. Nein, aber genau, es fängt halt damit an, dass wir irgendwann die Termine vom Theater bekommen, wann wir hier den Raum nutzen können. Hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Und dann beginnt das große Anschreiben bei den Agenturen. Also da haben wir so eine Liste bei uns im Vorstand mit Künstlern, die wir gerne hier einladen möchten.
Ja, das heißt, und die Arbeit ist ja dann auch schon gelaufen, dass man diese Liste überhaupt hat. Das heißt, genau. Man ist schon zu diversen Veranstaltungen hingefahren, hat einiges angeschaut und hat festgestellt, dass hier kommt in Frage, dass da kommt nicht in Frage. Man hat herausgefunden, welche Agentur könnte dafür zuständig sein und so weiter. Also
genau.
Auch das.
Ja, aber da haben wir eine Liste, die Gerd über 20 Jahre angelegt hat. Genau. Wobei wir natürlich auch nach jeder Veranstaltung dann sprechen, wie ist der Abend gelaufen und dann sagen, den Künstler sollten wir ganz dringend nochmal anschreiben, nochmal einladen. Mhm. Das, so ist zum Beispiel jetzt Stefan Eichner nochmal reingerutscht, der letztes Jahr gut ankam. Also das ist wirklich so ein ständiger Prozess.
Ja.
Und genau, dann haben wir da halt diese Liste und dann fangen wir mit einem an und dann wird die Agentur kontaktiert. Es werden so die Rahmendaten abgeklärt, was natürlich wichtig für die ist, wie groß ist der Saal, Welchen Eintrittspreis verlangen wir, weil das alles in die Kalkulation dann für die Agenturen und Künstler mit einfließt. Termine werden dann halt vorgeschlagen, deswegen können wir das erst zu dem Zeitpunkt machen. Und dann kommt entweder was zustande oder halt leider nicht aus irgendwelchen Gründen, Terminprobleme oder dass vielleicht der Saal doch zu klein ist. Den Techniker müssen wir natürlich mit ins Boot holen, dass klar ist, dass der Martin, mit dem wir seit ein paar Jahren sehr gut zusammenarbeiten, also haben wir wirklich einen ganz tollen Techniker.
Der beste, den wir je hatten.
Ja. dass er dann auch Zeit hat, müssen wir abklären. Genau, und so kommt dann hoffentlich irgendwann dann ein Engagement zustande. Und da hängen dann auch noch weitere Dinge dran. Einige Künstler, die aus der Region sind, die können dann am Abend auch wieder heimfahren. Andere, wenn jetzt zum Beispiel die Berliner Damen kommen, die müssen natürlich dann auch hier in Neuwied übernachten. Das heißt, es muss ein Hotel gebucht werden. Dann ist natürlich auch wichtig, die Künstler sind den ganzen Tag unterwegs, wenn sie bei uns sind, von der Abreise zu Hause. Soundcheck zusammen mit dem Martin. Mhm. Die müssen irgendwann mal was essen. Mhm. Da müssen wir uns drum kümmern. Auch so ein bisschen, dass die hier in der Garderobe eine gute Atmosphäre vorfinden und die was zu trinken haben. Solche Dinge müssen organisiert werden. Und damit wir hier nicht vor leerem Haus stehen, müssen dann halt, wenn die Künstler gebucht sind, die Termine auch hier wieder ans Schlosstheater zurückgemeldet werden. Denn das Schlosstheater stellt dann auch unsere Veranstaltung bei sich ins Verkaufssystem ein, was natürlich sehr gut ist. Denn wenn jetzt hier jemand aus dem Stammpublikum des Schlosstheaters dann da auf der Internetseite mal guckt, welche Veranstaltungen gibt es, dann kommen die automatisch auch auf die Veranstaltung der Kleinkunstbühne. Also das ist wirklich toll, dass es da diese Kooperationen gibt und diese Synergieeffekte. Mhm. Genau. Deswegen
Werbung ist wichtig.
Genau.
Ne? Werbung das kommt jetzt, in aller Form.
Wenn die Veranstaltungen dann da eingestellt sind, dann beginnt für uns auch die Werbung. Das heißt, wir haben ja immer die Flyer mit unserem Halbjahresprogramm. Die müssen vorbereitet werden. Das heißt, da kommen kleine Texte rein, die so ein bisschen was zum Künstler und zum Programm erzählen. Die müssen gedruckt werden. Wir haben Plakate, die gedruckt werden. Die Flyer werden an verschiedene Stellen verteilt. Das Theater hat immer welche ausliegen, die Touristeninformationen. Die Plakate müssen verteilt werden. Es gibt Pressemeldungen an die örtliche Presse, dass da auch aufmerksam gemacht werden kann.
Ja. Und wir haben eine lange Mailliste, also wir haben über 500 Interessenten, die sich, die so in Maillisten zusammengefasst sind und die bekommen dann zum Anfang des Programmjahres, sag ich mal, bekommen die auch eine Info und das merkt man dann auch, wenn man das rausschickt, dann beginnt der Vorverkauf so richtig anzuziehen.
Ja.
Und zwischendurch wird man merken, das ist jetzt vielleicht noch nicht so gut verkauft, aber wir stehen dahinter und sagen, das ist eine tolle Veranstaltung. Da gibt's auch zwischendurch noch mal eine Mail, die man dann mal noch mal raushaut. Klingt jetzt so einfach, aber 500 Dinge wegzuschicken, wenn man einen normalen Internetanschluss hat, das ist nicht so ganz einfach. Aber es geht.
Sicher. Na, und es so bei all diesen Sachen, die jetzt für sich betrachtet nicht so komplex wirken, aber sie bergen ja alle das Potenzial für Fehler. Also wenn ich in der Pressemeldung ein falsches Datum angebe oder so, was ja schnell passiert ist, dann muss ich es zurückrufen, dann muss ich es nochmal korrigieren, wenn der Zug des Künstlers nicht ankommt oder wenn das Hotel mir sagt, geht heute nicht. Und das sind ja alles Dinge, die passieren. Und
gut, da ist natürlich dann ein Vorteil, dass wir dann auch heute durch das Internet schnell unsere Leute erreichen können, unser Publikum. Wir haben eine Seite bei Instagram, die sehr viele Follower hat. Da kümmert sich die Marion aus dem Vorstand sehr gut drum, auf Facebook. Auch da können wir dann natürlich Werbung machen oder auf solche Verschiebungen auch hinweisen. Die Internetseite, die der Olli betreut, ist auch nochmal eine gute Anlaufstelle, ja.
Also das heißt, ihr habt dann doch einen vergleichsweise aktiven Vorstand, wo Menschen auch schnell reagieren und wo sie auch alle wissen, was sie tun und zu tun haben und tun sollen.
Ja, und alle sich wirklich gut einbringen und ja, mit Begeisterung dabei sind.
Ja, also ich kann es jetzt nicht ganz eindeutig, die Zuhörer und Zuhörerinnen können es ja nicht sehen. Gerd hat da so ein klein bisschen grimassiert, jetzt weiß ich nicht, heißt das, dass du dir das Engagement noch intensiver wünschen würdest? Oder?
Das ist ja immer, dass man sich Engagement intensiver wünscht. Ich sag mal, wenn man das jetzt vergleicht, vor 20 Jahren, früher war ja sowieso alles besser. Aber
allerdings,
ja. Das ist ja, aber da war das noch so, dass wir praktisch wie eine Familie, also
ja,
Freunde, Familie, so gehandelt haben, nicht? Und im Laufe der Zeit sind ja diese ganzen, in Anführungszeichen, Familienmitglieder nacheinander weggebrochen, nicht? Und ich war ja letztlich dann der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und heute agiert man nicht mehr natürlich als Familie. Dafür gibt es nicht diesen ganz privaten Wahnsinnskontakt, ne? Und das ist manchmal sehr hilfreich für viele Sachen. Und manchmal natürlich macht das auch etwas schwieriger, die Sachen.
Ja. Jetzt haben wir ja vorhin gelernt, dass für dich der Zugang zu dieser ganzen Thematik die eigenen Auftritte waren oder zumindest das beinhaltet haben. Jetzt ist es ja doch auch sehr häufig so, dass Menschen, die mal Bühnenluft geschnuppert haben, dass die sich häufig sehr schwer tun, das wieder loszulassen. Mhm. Soweit ich weiß, bist du aber in den letzten Jahren jetzt kaum noch auf Bühnen zu sehen gewesen. Ich habe es bei eurer Jubiläumsshow erlebt, dass dieser Funke auf jeden Fall noch glüht. Also es stand ja sogar in der Zeitung, dass du das ganz hervorragend moderiert hast. Keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Ist da denn noch was? Also lockt es dich gar nicht mehr oder noch so ein bisschen? Oder?
Ja, ich mache ja immer noch ein bisschen was, mache ich ja immer noch. Aber ich will diese große Verantwortung, das möchte ich jetzt nicht mehr machen. Ne? Und ein bisschen was Kleines auf der Bühne, warum nicht? Wir machen zum Beispiel am 5. und 6. glaube ich ist das, September, machen wir unser Grönemeyer-Menü,
ja,
beim Pino. Mhm. Kann ich ruhig Werbung für machen, ist schon lange ausverkauft, also kein Problem. Ne? Und das machen wir, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, zum 12. oder 14. Mal mit Michael Dames und KD Boden zusammen. Das sind meine mit die besten Freunde. Und das macht mir dann richtig viel Spaß, mit meinen Freunden etwas auf die Bühne zu bringen. Oder kurz vor Corona haben wir noch einmal gemacht ein Programm, das hieß Deichgesichter Light. Und zwar deswegen, weil die anderen Deichgesichter nicht mehr auf die Bühne wollten oder nicht mehr konnten. Die eine Frau war sehr krank, die andere wollte nicht mehr und so weiter. Und das haben dann nur Michael Dames und ich gemacht und haben nochmal ein richtig fetziges, so fand ich, unser bestes Kabarettprogramm gemacht. Und mir hat's unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten zwei oder drei oder vier Auftritte, irgendwie sowas. Aber das reicht mir dann auch. Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher, wenn wir so ein Programm gemacht haben, dann sollte das auch möglichst oft aufgeführt werden. Dann waren wir hier in Neuwied, dann sind wir rumgereist, dann waren wir nochmal in Neuwied und dann so, dann haben wir so schnell schon mal 10, 12, 15 Mal das Programm gespielt. Das wird mich heute gar nicht mehr reizen. Mhm. Also wenn ich das so einmal, zweimal gemacht habe, beim dritten Mal, denke ich, oh, boah, könnte man auch mal, aber muss ich nicht. Ne? Und es gibt immer noch weitere Sachen, die man noch machen kann. Ich habe immer noch ein paar Sachen im Kopf, vielleicht mal auch so Richtung Talkshow vielleicht mal was zu machen. Wobei ich ja total zurückhaltend eigentlich bin, also das, was Talk-Sachen betrifft. Aber ich könnte mir zum Beispiel einen guten Gast vorstellen, den kennst du jetzt nicht, den Rainer Klaassen. Den wollte ich immer mal gerne interviewen.
Ja.
Und mal gucken, ob was der nicht nur als Moderator so zu sagen hat, sondern vielleicht so als ganz Persönliches dazu erzählen hat.
Ja, also ich kann da nur so viel zu sagen. Ich würde stark vermuten, dass es ein Mittel gibt, mit dem man ihn bewegen könnte. Das wäre ein großer Koffer voll Geld.
Naja, ich sag mal ein schönes Beispiel. Wir hatten jetzt im offenen Kanal, da bin ich auch so ein bisschen am Rande, aber will nichts mit Technik zu tun haben, nur so ein bisschen mit Organisation. Da war der Oberbürgermeister da, der Herrn Einig.
Ja.
Und der wurde dann interviewt, ganz hervorragend, vom Andi Fischer und hat so vieles über Neuwied erzählt. Aber wir haben nachher noch ein bisschen zusammengesessen und haben dann festgestellt, er hat eigentlich nichts über sich selbst erzählt. Und er ist ja auch eine öffentliche Person, die aber auch mehr zu erzählen hat, als nur, was die Aufgaben in Neuwied oder wie der Stand der Dinge in Neuwied ist, sondern der auch eine persönliche Geschichte hat. Und das, was dahinter steckt, das interessiert mich eigentlich mehr. Klar. Und das würde ich gerne mal vielleicht in irgendeinem Format mal so ein bisschen hervorheben oder machen. Werde ich auch den Marcel Gruner mal einladen.
Ne, gerne. Ne? Du kannst wir haben ja schon mal zusammen beim offenen Kanal ein Interview gemacht, ja.
Kannst ja aber sehr wenig Persönliches auch, ne? Das war eigentlich immer nur sehr sachlich. Hat ja auch seine Berechtigung. Gerade wir machen da so ein Magazin, da geht's eben auch sehr sachlich zu. Aber mich interessiert eben auch das, was so hinter der Fassade dann steckt.
Na, du kannst ja erstmal den Koffer mit Geld zusammensammeln und dann sprechen wir mal drüber. Vielleicht tut's ja auch das Sparschwein oder ein paar warme Worte. was ich mich schon noch frage in dem Zusammenhang, also Zusammenarbeit mit Künstlern birgt ja immer auch Überraschungen. Also vorhin so eine hattest du schon erzählt von jemandem, der dann das Gefühl hatte, dass die Wegbeschreibung wohl doch nicht so gestimmt hat.
Das stimmt.
Da gibt's doch bestimmt im Laufe von 20 Jahren noch andere Anekdoten, die sie ergeben haben, wo man sagt, ja Mensch, irgendwie Handwerker haben andere Schwierigkeiten, aber zumindest sind sie nicht so abgedreht. Gab's da mal irgendwas, wo du sagtest, was war das denn jetzt?
Nee, abgedrehte Künstler haben wir überhaupt nicht engagiert. Also die haben wir direkt aussortiert vorher. Ne? Nee, ich kann mich an ganz, ganz viele sehr, sehr nette Künstler erinnern. Ich kann mich vor allen Dingen auch im Landratsgarten, da war der Saal in der ersten Etage. Und wenn man rauskam aus dem Saal, da war ein runder Tisch. Und da passten so normalerweise 8 Leute dran. Und da haben wir nach den Veranstaltungen immer, wirklich immer mit den Künstlern gesessen. Aber nicht mit 8, sondern meist mit 12 oder 15 Leuten. Und das war für mich so, das Programm war auch toll. Also Programm gehört absolut dazu. Aber dass man da nachher drüber gequatscht hat und den Künstler kennengelernt hat und der uns auch so ein bisschen kennengelernt, das war für mich eigentlich so immer auch das Highlight der Zeit, nicht? Und es gab sehr, sehr interessante Menschen, wie zum Beispiel Thorsten Sträter. Oder wenn ich noch sehr total interessant als Mensch fand, war Lars Reichow. Mhm. Der war auch bei uns gewesen. Der war damals auch noch sehr unbekannt. Man kannte ihn aus dem Karneval, aber auf der Bühne. Und der war damals im VHS-Saal. Da hätten wir, glaube ich, 250 Leute reingekriegt und 120 oder 110 waren da. Also nicht so wie heute. Heute füllt er ja einen Festungssaal oben in Koblenz. Ne? Der war toll. Hagen Räther war toll. Der war im Schlosstheater auch. Fand das Schlosstheater wunderschön. Nee, der war im VHS-Saal. Oder war im Schlosstheater? Also irgendwo war er schon mal. Und aber auch viele sehr, sehr interessante Menschen. Und was für mich eben auch total schön ist, dass wir zum Beispiel sowas haben wie eine Hausband, Cortilius Dameshoff, ne, die durch die Kleinkunstbühne zusammengefunden haben und dann auch bis heute dann zweimal im Jahr dann hier die den ganzen Saal füllen. Und eine schöne Sache.
Ja.
Ne? Ja. Eben, die kann man verlässlich einplanen. Da weiß man 2 Tage hintereinander, ist ausverkauft und wahrscheinlich würden wir sogar 3 Tage hintereinander gefüllt bekommen.
Ja. Jetzt weiß ich ja nicht, hast du dich jetzt ein bisschen versucht rauszureden oder sind tatsächlich keine echten Kuriositäten passiert? Also irgendjemand, der einfach mal gar nicht gekommen ist oder der oder die den Abend ganz anders gestaltet hat als angekündigt, oder?
Ja, natürlich, aber das vergisst man ja auch ganz schnell wieder. Ne? Es gibt sympathische oder Leute, die man sehr sympathisch findet und andere, zu denen man eben keine Wellenlänge hat. Ne? Ah. Und ich kann mich zum Beispiel an eine Band erinnern, ich sage jetzt keinen Namen, die haben aber so Irish Folk gemacht, wo man eigentlich denkt, man ist ja total locker drauf und was weiß ich. Ne? Und dann sitzen wir an dem großen Tisch und dann kommt die Bedienung, fragt dann, damals haben wir immer zusammen gegessen dann auch. Ja. Ne? Und dann sitzen die da, die zu viert, ne? Und dann will die Speisekarte geben und dann sagt der eine, ne, wir essen immer das Teuerste. Das finde ich dann nicht so witzig da. Ne? 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 Und da haben sie auch wirklich durchgezogen. Ne?
Ja.
Und oder wir hatten zum Beispiel mal die Simone Solgar hier, habe ich den Namen schon gesagt. Die hat dann
nachher. Ich kann Pieps da drüber setzen.
Ja, nein, brauchst keinen Pieps. Die hat's ja gemacht. Ne? Und die hat, als sie fertig war, die war toll. War wunderbar und eine tolle Kabarettistin. Und die hat nachher dann dem Publikum gesagt, sagen Sie mal, Sie haben jetzt nur, ich sag mal 20 oder damals waren es, glaube ich, noch 18 Euro Eintritt bezahlt. Glauben Sie nicht, dass ich mehr wert wäre? Wie? Ja, Sie hätten doch auch bestimmt mehr für mich bezahlt als nur 18 Euro. Das fand ich dann auch etwas daneben. Ne?
Ja.
Und mit der haben wir auch nachher, die ritt immer auf dem Geld rum, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob es so nötig hat. Und da haben wir auch dann nachher keinen Kontakt mehr. Normal geht man da nochmal zusammen, geht man hinter die Bühne, spricht man zusammen.
Geht nochmal das teuerste Essen.
Das teuerste Essen. Aber da hat keiner ein Bedürfnis gehabt, mit ihr zu reden. Und sie hatte auch kein Bedürfnis, nochmal mit uns zu sprechen. Wir hatten auch schon andere, ich kann mich an einen Künstler erinnern, der war sehr, sehr gut, als wir den gesehen hatten mal. Und als der hier bei uns auf der Bühne war, da war der psychisch krank, aber richtig krank. Und das hat dazu geführt, dass so, ich sag mal, so ein Drittel des Publikums dann doch gegangen ist in der Pause. Und das ist natürlich nicht schön. Ne? Da gehört aber auch als Erlebnis einfach dazu. Ne?
Ja, klar. Und warum soll das in diesen Berufen ausbleiben?
Ja.
Das wäre ja komisch, wenn es so wäre.
Genau. Und das gehört dann halt zu diesen Nachbesprechungen, die ich vorhin ja auch schon mal erwähnt hatte. Da wissen wir dann halt, mit solchen Künstlern arbeiten wir nicht nochmal zusammen. Aber die Mehrheit ist ja wirklich sehr angenehm und es macht Freude, die dann hier zu haben. Und gerade wenn man dann vor der Show dann hier schon im Jungen Schlosstheater zusammensitzt, sich ein bisschen unterhält, auch mal private Dinge dann miteinander austauscht. Ja. Das ist immer eine sehr schöne Atmosphäre. Und jetzt mit dem Hinteressen gehen habe ich jetzt noch nicht so oft gehabt,
noch nicht hier,
erst zweimal.
Ja. Na, aber geht das ja auch nicht mehr so gut, weil dann schon alles zu ist.
Ja, genau. Ja. Aber das sind einfach sehr schöne Momente und mit den meisten Künstlern ist das wirklich auch sehr, sehr angenehm und an die denkt man natürlich dann wesentlich lieber zurück und die lädt man dann auch gern wieder ein.
Ne? Früher war es zum Beispiel, wir hatten Vocal Recall auch sehr oft ja hier gehabt, ich glaube 4 oder 5 Mal schon. Das sind 4 Leute aus Berlin, die eine tolle Musikshow machen, also sehr abgedreht, aber auch sehr, sehr schön und künstlerisch. Absolutes Top-Niveau. Und mit denen haben wir auch immer sehr, sehr lange abends zusammengesessen, so dass die, kann ich mich daran erinnern, die haben einen dabei, der hat so bestimmte musikalische Dinge, so Cajon und sowas, wo der mal draufklopft. Der war nachher nicht mehr in der Lage, die Sachen also ins Auto zu tragen. Da haben wir ihm natürlich geholfen, haben wir auch einiges noch vergessen.
Und hab den selbst auch noch reingetragen.
Ja, alles. Und der hat er erst ein Jahr später dann wieder gekriegt, irgendwie so ein Becken, wo er immer draufgeschlagen hat, was gar nicht notwendig war und so. Aber die waren so nett, dann haben wir uns zum Beispiel auch privat dann mit denen einen Tag später getroffen und sind mit denen, als sie alle wieder nüchtern waren, sind wir mal durch Neuwied gezogen und haben denen mal Neuwied gezeigt. Aber das macht man natürlich nicht mit allen Künstlern und wollen auch nicht alle. Aber die wollten das und die haben sehr viel Spaß mit uns gehabt und wir mit ihnen.
Ja, wenn du ihnen oder wenn ihr ihnen Neuwied gezeigt habt, dann wirst du ja vielleicht auch die Gelegenheit genutzt haben, wenn er in der Nähe liegen sollte, ihnen deinen Lieblingsort hier in Neuwied zu zeigen. Denn du hast ja gesagt, dass du den Podcast schon mal gehört hast.
Von daher
bist du ja
jetzt
sicherlich
Frage, ne?
Bestens vorbereitet und weißt schon, was du uns schuldig bist.
Also was ich unglaublich schön finde und was ich so in dieser Form auch selten mal gesehen habe, das ist Monrepos zum Wandern mit dem Hahnhof. Und diese Kombination, der Hahnhof ist ja jetzt nicht mehr jeden Tag auf und so, nur noch am Wochenende, aber diese Kombination mit so anderthalb, zweistündiger, ich sag mal so eine Flachhochwanderung, also wo es nicht ganz so steil dann hochgeht, sowas für Senioren und dann eine schöne Einkehr und nichts überkandideltes, sondern ganz wunderbares kleines Essen, das finde ich toll.
Ja, ich hatte ja kürzlich noch Frank Moseler als Gast, der das Museum dort leitet. Und da habe ich das erwähnt, dass es mir innerhalb kürzester Zeit 2-mal passiert ist, dass es in der Winterzeit hier unten im Neuwieder Becken ziemlich neblig war. und ich dann da hochgefahren bin und wirklich so auf den letzten 200-300 Metern es dann aufriss und du von da oben dann einen wunderschönen Blick über das ganze Tal hast, was dann eben voller Watte gestopft ist. Sehr faszinierend. Und er sagte, dass das wirklich nichts Ungewöhnliches ist. Also, dass er das beim Weg zur Arbeit ziemlich häufig so erlebt. Und ja, da oben gibt's ja wirklich eine ganze Menge toller Sachen. Und das Verrückte halt, wenn man so diese alten Aufnahmen sieht, dass es da eben tatsächlich noch ein richtiges Schloss gab.
Ja, ja.
Und dass das einfach keiner mehr sich drum kümmern konnte oder wollte und dass man es dann mal kurz angesteckt hat. Ne? So, ja. Das heute, glaube ich, ziemlich undenkbar, egal in welchem Zustand es sich befindet. Wobei das in Neuwied ja auch eine gewisse Historie hat. Also wenn man Fotos der alten Sonnenlandschule sieht oder der alten Blindenschule, da fragt man sich auch, wie es möglich war, dass die mal einfach so, dass man fand, ja, ein Parkplatz ist hier wichtiger.
Ja, absolut.
Ja. Ja, Marcel, jetzt, falls du nicht schon vorher überlegt hast, hattest du jetzt noch mal kurz Gelegenheit. Ich habe noch gar nicht gefragt, du bist auch hier aus Neuwied oder bist hier aufgewachsen oder bist du hergelockt worden?
Im Prinzip beides. Also ich bin gebürtiger Duisburger, bin aber schon im Kindergartenalter.
Wunderschön.
Ja, ich weiß, dir gefällt Duisburg nicht.
Nein.
Aber damit kann ich leben.
Die hässlichste Stadt Deutschlands. Aber du warst ja nicht lange da.
Genau, ich war nicht lange da und bin auch hier in Neuwied schon zum Kindergarten gegangen, zur Schule. Also von daher fühle ich mich als Neuwieder, ja.
Du kennst es also so ein klein bisschen und hast eben auch so den Vergleich zu Duisburg. Und
nicht so richtig, weil ich mich wirklich an die Duisburger Zeit so nicht erinnere, höchstens dann aus Verwandtenbesuchen später noch. Ne? Ich bin in Feldkirchen aufgewachsen und
Feldkirchen? Gibt's das in der Form? Ich dachte, das wäre ein Konglomerat, mehrere, also.
Daran merkt man, dass ich zugezogen bin. Genau. Wenn ich da geboren worden wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein Wollendorfer, genau. Genau. Wie gesagt, eigentlich aus Duisburg stammt. Und was ich früher sehr gerne gemacht habe, leider auch schon lange nicht mehr, ist dann so Hüllenberg hochgehen, Max-Dünnebier-Straße durch, da zu den Feldern, Wiesen. Mhm. Und da kann man sich schön hinsetzen und einfach über Neuwied und den Rhein gucken. Und das ist unheimlich schön.
Ja, ist es.
Ja.
Ist es. Also da oben, ganz klasse. Also ich habe ich auch jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber kommt man aus der Richtung ja im Grunde, ist dann schon noch ein bisschen Wanderung, aber rüber so Richtung Forsthof, da gibt's auch wirklich noch ganz tolle Ausblicke, also das ist eine tolle Ecke da oben und das ist einem ja auch häufig auch gar nicht so bewusst, wie weit da das Stadtgebiet noch geht, also die Stadt Neuwied hat ja doch auch noch ordentlich Wald und Feld mit dabei, in dieser Richtung zumindest.
Ja, also das ist, würde ich jetzt so als Lieblingsort benennen, auch wenn ich das halt, wie gesagt, schon lange nicht mehr gemacht habe. Ja. Ist vielleicht jetzt mal der Anlass, es wieder zu machen.
Ja.
Wir haben uns eben noch gerade drüber unterhalten, dass wir doch mal wandern gehen wollten. Können wir das ja mal ins Auge fassen.
Genau.
Ja, macht das mal, da kommen euch vielleicht dann noch ganz tolle Ideen, wen ihr denn noch so nach Neuwied locken könnt. Mhm. Ja. Tut das weiterhin, es tut der Stadt gut und finde eben auch diese Art von Veranstaltung tut gut. Sie trägt auch immer dazu bei, dass Leute ins Gespräch miteinander kommen. Also ich, wenn ich dabei sein darf, genieße ich auch immer sehr die Pausen. Die könnten dann durchaus noch ein bisschen länger sein, weil das ja auch immer ein angenehmes Publikum ist. Was ich durchaus auch, ich weiß nicht, wie da bei euch die Rückmeldungen der Künstler sind, aber was ich auch häufig höre, dass die Menschen, die hier auftreten, durchaus sagen, ja, die Leute, die hier hinkommen, die verstehen, was wir da tun und die wissen das auch zu honorieren.
Oder? Ja, und auch wenn wir nochmal auf Kunst gegen Bares zu sprechen kommen, der Salomon betont auch immer wieder, dass das Neuwieder Publikum, was wir haben, sehr spendabel ist und deutlich mehr in diese Sparschweine steckt, als das in anderen Städten. Also vor allem im Vergleich zu Köln.
Oder Duisburg.
Genau. Also und das spricht auch für unser Publikum.
Ja.
Und wir sind sehr zufrieden mit den Leuten, die hier immer zu uns zu Besuch kommen. Ja.
Ja. ich bin jetzt auch sehr zufrieden mit euch und mit unserem Gespräch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ist schön hier. Also
Könnte auch ein Lieblingsort sein, ne?
Ja, ja, also da kann man gerne wiederkommen. Ja. Ich glaube, dass die Akustik auch so gut ist, dass Peter Dümmler in seinem schicken neuen Merlin Sound Studio diesmal nicht so viel Aufwand hat hier mit der Nachbearbeitung. Großer Dank gilt ihm trotzdem, weil er sich immer wieder dafür einsetzt und dafür sorgt, dass selbst Menschen wie Gerd Finkemeier, der ja nun überhaupt keine Mikrofonstimme hat, am Ende dann doch gut klingen. Nee, ich glaube, gerade du machst es ihm relativ leicht. Das hört sich doch.
Vielleicht nimmt er wenn er so begeistert ist, den Dosenwitz bitte raus. Ne?
Nein, lass auch drin lassen. Doch, lassen wir drin. Nee, und jetzt, ich glaube, noch sowas Zotiges brauchen wir nicht, fällt uns jetzt auch nicht ein. Wir verabschieden uns einfach. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich für die Einladung.
Weiterhin viel Erfolg. Macht eure Sache mindestens so weiter wie bisher. Gerd, auch du. Lasst los, aber lasst nicht ganz los. Bleib dabei. Ich glaube, du tust der Sache schon ganz gut, wenn du da noch so ein bisschen hinter den Kulissen weiter deine Fäden ziehst.
Merci. Danke.
Auf jeden Fall.
Ja, das war's. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich glaube, es war 80 oder 81. Die 100 will ich auf jeden Fall noch voll machen. So viel diesmal von Jedan Ferscht und tschö, Sörte Klaasens Rainer.
Bei uns im Kähnerzerst, ob der Dünnste oder der Fetzte.